Sie hören SBS German.
Fußball, die schönste Nebensache der Welt, und einer, der das bestimmt bestätigen kann, ist der Fußballkenner Bernd Merkel in Melbourne. Hallo Bernd.
Hallo Christian und schönen guten Tag.
Wir wollen über Fußball sprechen, nicht nur in Australien, weltweit. Beginnen wir mit der A-League. Da ist ja im Moment so fast ein bisschen so der Schlussspurt angesagt. Wie schaut es denn aus?
Ja, wie du schon sagst, also A-League ist dieses Jahr wirklich ein bisschen anders als ursprünglich. Die Saison hat ja relativ spät erst angefangen. Normalerweise geht es ja im Oktober schon los. Durch Covid ging das alles dann verspätet im Dezember erst sozusagen von der Leine. Und das ist natürlich vom Spielplan her jetzt auch ein bisschen noch sehr unkonventionell. Viele Spiele teilweise verlegt. Dazu kam ein neuer Club dazu, die in dieser Saison, MacArthur FC. Und wenn wir auf die Tabelle mal gucken, jetzt, wir haben teilweise 19, teilweise 18 Spiele jetzt, für Melbourne City Fans natürlich perfekt. Melbourne City grüßt von der Tabellenspitze und sehr überraschend muss man sagen, die Central Coast Mariners. Letztes Jahr ja noch am Tabellenende gewesen, jetzt Tabellenzweiter. Wenn man aus Melbourne sich das Ganze betrachtet, dann hat man natürlich sehr, sehr traurig die Geschichte von Melbourne Victory am Ende. Aber insgesamt die Saison, muss ich sagen, sehr spannend, weil es einfach mal ein bisschen durcheinander gewirbelt wird und auch die ganzen, sag ich mal, etablierten Clubs schon ein bisschen, ja, straucheln.
Und es gibt ja dann eine Finalrunde im Unterschied zu anderen Landesmeisterschaften, Deutschland, England, Italien und so weiter. Da gibt es das nicht. Da wird der Sieger, der Meister erkoren nach der regulären Hin- und Rückspielphase. In Australien also dieses System von Finalspielen. Wie geht das genau?
Ja, also wir haben in der Liga jetzt 12 Teams. Aber es ist dann nicht so, dass nach Ende einer Vor- und Hinrunde, wobei das hier in Australien auch nochmal anders ist, also man spielt gegen einige Teams mehr oder öfters als gegen andere, ähnlich wie es auch beim Footy ist. Aber wenn dann diese sozusagen Vorrunde oder normale Saison abgeschlossen ist, dann qualifizieren sich die ersten 6 Teams für diese Finalrunde. Das heißt also, man hat selbst, wie es in Deutschland oder England eben nicht möglich wäre, nach einer regulären Saison als 6. noch die Möglichkeit, Meister zu werden. Und dann spielen eben diese 6 Teams dann in einer eigenen, ja, Playoff-KO-Runde den Meister aus. Die Idee dahinter ist, dass der Australier halt das System des Endspiels liebt. Also man möchte nicht einen Meister küren am Ende einer Saison in einem vielleicht irgendwo bedeutungslosen Spiel, sondern es muss ein Finale gespielt werden. Und das führt natürlich dann oft auch dazu, dass eigentlich das Team, das über die gesamte Saison hinweg das beste Team war, vielleicht mal einen unglücklichen Tag erwischt und dann im Halbfinale ausscheidet oder das Finale verliert. Aber das ist nun das etablierte System in Australien momentan.
Und letztes Jahr gewann ja der FC Sydney, ist also der Meister, der diesen Titel verteidigen will. Aber in diesem Jahr meinst du, Melbourne City könnte es schaffen?
Also für Melbourne City sieht es natürlich momentan sehr, sehr gut aus, wenn man Tabellenführer ist. Und da muss man natürlich auch einen Namen mit verbinden und das ist ganz klar Jamie McLaren. Also ein Torjäger allererster Güte und ich muss auch sagen, ich bin überrascht, nicht überrascht von seiner Qualität natürlich, aber dass er jetzt wirklich so stark ist. Natürlich kommt es dann dazu, wenn man in einem Spiel dann mal 5 Tore machen kann gegen ein etwas schwächeres Team aus der gleichen Stadt. Aber da, den Namen darf man natürlich nicht vergessen, aber dann auch mit dem entsprechenden Trainerstab. Also ich würde sagen, Melbourne City definitiv, wenn du Erster bist, hast du eine gute Chance auf den Meistertitel am Ende der Saison. Aber wie gesagt, es kann schnell gehen in so einem Playoff-Spiel, dass man mal einen schwachen Tag erwischt. Und dann verlierst du und dann bist du raus.
This is heaven with a sixth for City. He doesn't need any more invitations. He doesn't need any more opportunities. Luna threading the ball. McLaren first time. Acton at full stretch. He's been like a shag on a rock. Poor old Matty Acton tonight. Luna! Seventh heaven for the City fans and their players in a derby. They're flying in at the moment.
Nächstes Thema. Euro 2020 fand natürlich wegen der Pandemie nicht statt. Das Turnier soll jetzt stattfinden im Juni, Juli. Und erstaunlicherweise heißt immer noch Euro 2020. Warum eigentlich?
Ja, ich denke, dass man da hier von der Historie ausgeht. Also ich bin mit der gesamten Idee nie glücklich gewesen. Also die Euro 2020 wurde ja damals installiert als Geburtstag zum 60-jährigen Jubiläum der Europäischen Fußballunion der UEFA. Und da hat damals noch Michel Platini, der inzwischen dann auch wegen Korruptionsvorwürfen dann abgesetzt wurde und auch nicht mehr bei der UEFA tätig war, aber er hat damals diesen Plan eingesetzt und gesagt, zum 60-jährigen Jubiläum wollen wir die EM in 12 verschiedenen Städten, in 12 verschiedenen Ländern stattfinden lassen. Was ich also persönlich eine absolute Idiotie finde, weil die EM davon lebt, dass man in einem Land Begeisterung entfacht und bei allem Respekt, also warum man eine EM in einem, ja, nochmal mit allem Respekt eher Fußball unterentwickelten Land wie Aserbaidschan zum Beispiel stattfinden lassen will, das stellt sich für mich völlig in Frage. Lange Rede, kurzer Sinn, das war für letztes Jahr geplant, wurde wegen Corona dann eben verschoben und diese Idee möchte man eben beibehalten, dass man immer noch sagt, die Euro 2020, auch wenn sie jetzt 2021 stattfindet, aber mit diesem besonderen System 12 Städte, die daran teilnehmen, aber auch das ist ja jetzt wieder in Frage gestellt. Also einigen Städten wurde hier schon das Austragungsrecht entzogen, weil man eben nicht die entsprechenden Zuschauerzahlen bringen kann.
Genau, das war ja der Streit. Also gewisse Städte in Italien, glaube ich, die konnten nicht garantieren, dass sie wirklich Fans ins Stadion lassen dürfen aufgrund der Pandemie. Und die UEFA hat, glaube ich, gesagt, ihr kriegt die Austragung nur, wenn ihr Fans im Stadion habt, weil sonst ist keine Stimmung.
Genau, also so ist es. Und aus deutscher Sicht ist es natürlich auch ja, spannend wie auch tragisch, dass also jetzt München in dem Zusammenhang auch sehr in Frage stand und auch steht. Also mein letztes Update war, dass München hatte, war ja geplant, also drei Gruppenspiele mit Deutschland. Deutschland hatte ja auch eine sehr starke Gruppe mit Portugal, Frankreich und Ungarn. Aber dass München jetzt, weil eben die entsprechenden Zuschauerzahlen nicht garantiert werden können, kein Viertelfinale austragen kann. Wen es zum Beispiel noch stärker getroffen hat, war hier Bilbao als spanischer Austragungsort. Also auch hier wieder interessant, dass das als spanischer Ort nicht Madrid oder Barcelona gewählt wurde, sondern Bilbao. Und da hatte eben die UEFA dann gesagt, es wird keine Spiele in Bilbao geben und ähnliches ist auch in Dublin geplant, in Irland. Also das ist natürlich dann schon eine traurige Geschichte, aber führt dann wieder dazu, was ich am Anfang gesagt habe, muss man denn, aber man kann es jetzt nicht mehr ändern, eine EM in 12 verschiedenen Ländern dann austragen und dass das natürlich jetzt so hart dann zutrifft, ist umso schlimmer.
Und es ist ja auch für die Fans eine Zumutung schon fast, weil sie schauen sich ein Gruppenspiel vielleicht irgendwo an und dann plötzlich heißt es, fürs Achtelfinale müsst ihr völlig woanders hinreisen. Und wie soll man dann in kurzer Zeit Flug, Hotel und so weiter organisieren? Ja, sportlich, wie schaut es da aus? Also Deutschland, Österreich, die Schweiz, ja alle dabei. Wie stehen die Chancen auf ein Weiterkommen?
Ja, also wenn wir mal bei Deutschland anfangen, ich habe es ja schon angesagt, die deutsche Gruppe ist natürlich extrem schwer, muss man sagen. Also mit dem amtierenden Weltmeister Frankreich, mit dem amtierenden Europameister Portugal und dann hat man auch noch Ungarn mit dabei. Das allein ist schon eine große Herausforderung. Es qualifizieren sich ja dann die ersten zwei dann fürs Achtelfinale und daher ist die Frage, Deutschland momentan nicht in der besten Verfassung. Und in der momentanen Gruppe würde ich sagen, für Deutschland wird es sehr, sehr schwer. Also ich kann mich momentan nicht damit anfreunden zu sagen, Deutschland ist einer der Favoriten. Auch natürlich mit den gegebenen Vorkommnissen, diese 6:0-Blamage gegen Spanien und jetzt auch zuletzt diese Heimniederlage gegen Nordmazedonien. Die Schweiz und Österreich, wenn wir da auch mal auf die Gruppen schauen, die Schweiz mit der Türkei, Italien und Wales in einer Gruppe, das würde ich sagen, ist aus Schweizer Sicht natürlich Italien der große Favorit, aber mit der Türkei und Wales, kann man sich durchaus messen. Österreich, ähnlich würde ich sagen, hier in der Gruppe C Niederlande der große Favorit und dann spielt man gegen die Ukraine und Nordmazedonien. Genau das Nordmazedonien, das aber vor kurzem in Deutschland gewonnen hat. Also da ist Vorsicht geboten. Aber momentan würde ich sagen, stehen die Chancen bei der momentanen Form für Österreich oder die Schweiz auf ein Weiterkommen besser als für Deutschland, auch wenn einige der Gruppendritten ja sogar weiterkommen können. Aber um Deutschland ist mir momentan ein bisschen bange bei der jetzigen Form.
What a golden chance to turn the match on its head. Gundogan put it on a plate. The Levante player. Pressure still on. Ademi sends it across. It's a great chance and it's in the back of the net. And for the second time tonight, North Macedonia lead away in Germany. And this time it's Elif Elmas who scored the goal. 5 minutes to go. What a moment for North Macedonian football.
Die Euro 2020 findet also statt, 2021, vom 11. Juni bis 11. Juli. Und vielleicht ganz kurz noch, oder wenn du voraussagen kannst, was das Finale sein wird dann im Wembley-Stadion in London?
Oh, das ist natürlich jetzt, wenn ich mir da hundertprozentig sicher wäre, dann könnte ich eine Menge Geld gewinnen. Wenn man natürlich auf die Teams schaut, würde ich sagen, Frankreich ist für mich definitiv als amtierender Weltmeister einer der großen Finalkandidaten. Frankreich gegen Italien oder Frankreich gegen Belgien, das schmeiße ich jetzt mal so in die Runde, aber es gibt gerade in Europa so eine Dichte, auch Spanien gehört für mich mit dazu. Deutschland definitiv momentan nicht, aber wer weiß, vielleicht als Turniermannschaft können wir das nochmal rumreißen in Jogi Löw's letzten Turnier.
Bernd Merkel, vielen Dank erstmal für diese Einschätzungen zur A-League und zur Euro. Wir hören uns gleich wieder, dann sprechen wir über die Super League, über die Champions League und ganz wichtig über Katar 2022, die Fußball-WM im nächsten Jahr.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Montagabend nach wie vor mit einem Gast am Telefon. Der Fußballkenner Bernd Merkel in Melbourne. Ja, Super League, das war ja so ein bisschen ein Stichwort in den letzten paar Wochen, letzten 10 Tagen eigentlich. Das wurde sehr schnell hochgekocht und fiel dann buchstäblich binnen 48 Stunden auf die Nase. Für die, die das nicht mitbekommen haben, was war das genau?
Ja, bei der Super League ging es darum, also ich sag's mal in einer Kurzfassung aus meiner Sicht, die Reichen noch reicher zu machen. Also es gibt ja in Europa schon, man muss sagen, seit mehreren Jahren, fast schon würde ich sagen seit einem Jahrzehnt, die Bestrebung, dass die reichen Clubs unter sich sein wollen oder die großen Clubs. Also jetzt, wir sprechen über Real Madrid, wir sprechen über Barcelona, Turin, die Top-englischen Clubs Liverpool, Manchester City und auch Deutschland, Bayern München und Borussia Dortmund, haben immer wieder damit lanciert, eine Alternative zur Champions League zu schaffen. Aber konkrete Pläne kamen in dem Sinne noch nie wirklich auf den Tisch. Und dann letzte Woche, da kam dann der Paukenschlag, dass eben 12 Vereine in Europa gesagt haben, so, und jetzt machen wir hier unser eigenes Ding. Das waren Clubs aus England, aus Spanien und aus Italien und haben also gesagt, wir machen jetzt hier eine geschlossene Gesellschaft und wir spielen unter uns diese 12 Teams. Und das Scheinargument, was dann gemacht wurde, war, ja, Corona und wir wollen hier dann natürlich auch die entsprechende Basis finanziell unterstützen, indem wir unsere Einnahmen dann sichern können mit entsprechenden Spielen gegen die Top-Teams. Aber der Schuss ging komplett nach hinten los, weil man also die Reaktion von der Fanbasis komplett unterschätzt hat und die Fans im wahrsten Sinne des Wortes Sturm gelaufen sind. Und wie du schon angedeutet hast, nach 48 Stunden ist das Ganze dann in sich zusammengefallen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Denn es gibt halt leider eben Clubs wie jetzt zum Beispiel auch Manchester City, die von großen Investoren geführt werden und die dann eben sagen, okay, das ist für mich ein Business und wie kriege ich das meiste Geld aus diesem Club heraus, ohne an die Fans zu denken.
This idea is a spit in the face of all football lovers and our society as well. So we will not allow them to take it away from us.
What we want to do is save football so that it can live peacefully for the next 20 years, without stress and without having to say 200 million euros have been lost. The situation, I tell you, is very dramatic.
The football authorities have robust rules in place to deal with this, and I know from my conversations with them today that they are rightly considering a wide range of sanctions and measures to stop this move in its tracks. My message to them was clear. They have our full backing.
Players obviously have no say, so obviously the welcome we got to the ground tonight felt a bit unjust, obviously, because we're here to play football and no control of it. But, you know, for us, we just need to get on the field and try to finish the season strong.
Mr. Speaker, I welcome the decision taken by the six English football teams not to join the European Super League. The announcement was this for clubs and for communities across the country. We now come
to lead. Ich glaube, es ging ja auch um darum, dass man diese Spiele dann vor allem außerhalb von Europa zeigt, in Amerika, in Asien, Indien, Japan, China und so weiter. Und dass man dann dort nicht die Probleme hat mit den Fans in Europa. Die haben das also ein bisschen unterschätzt, diese Millionäre oder man muss da nicht sagen Milliardäre, die Besitzer der Clubs, die ja oft außerhalb Europas ansässig sind, also der Präsident des FC Liverpool oder der Besitzer, muss ich sagen, des FC Liverpool ist ja zum Beispiel ein Amerikaner, nicht wahr?
Ja, genau. Und ich, wie du schon sagst, also man hat die Reaktion der Fans unterschätzt und man darf aber eben auch nicht vergessen, wo kommt das Ganze her, dass man einige Clubs hat, wie jetzt zum Beispiel auch Barcelona oder Juventus Turin, die sind halt eben nicht in einer so komfortablen Position wie jetzt zum Beispiel Manchester United. Die haben sich über die letzten Jahre hinweg, natürlich auch teilweise durch die Pandemie, entsprechend begründet, ganz schön in Not gebracht, haben also wahnsinnige Millionenschulden aufgehäuft. Und da ist natürlich dann auch, wie man so sagt, die Gier entsprechend groß, wieder Geld reinzubekommen. Aber letzten Endes haben sie die Rechnung ohne die Fans gemacht und das darf man auch nicht vergessen. Es war, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, dass eben die beiden deutschen Clubs, die da immer im Gespräch sind, Borussia Dortmund und Bayern München, ein ganz klares Nein gesagt haben, auch zum Beispiel Paris Saint-Germain, der letztjährige Champions League-Finalist, auch gesagt Nein. Und eine Super League ohne diese Clubs ist natürlich, also vor allem Bayern München und Paris, ist natürlich völlig undenkbar.
Ja, und es ist bestimmt auch ein Sieg für all die Landesverbände und für die UEFA, und selbst für die FIFA, weil die hatten ja mit Konsequenzen gedroht. Wird die Sache jetzt trotzdem Konsequenzen haben? Also werden die Clubs trotzdem bestraft oder drücken die Verbände und die UEFA nochmals ein Auge zu?
Also mein letztes Update war, dass die UEFA auch gesagt hat, nein, das ist okay, das ist jetzt vom Tisch. Die Leute haben die Chance, ihren Fehler zu revidieren. Aber man darf natürlich hier auch keine Augenwischerei betreiben, denn dieses Thema wird irgendwann wieder hochkommen. Und ich muss auch sagen, dass jetzt so ein Verband wie die UEFA auch schon ein bisschen scheinheilig ist. Denn die UEFA geht jetzt hin und sagt, oh, das ist ein absolutes Unding, das ist Frevel am Fan und sowas kann man nicht machen. Gleichzeitig geht aber die UEFA hin und bereitet selber neue Champions League-Reformen vor, die aus meiner Sicht aber dann trotzdem wieder nur um das eine gehen, nämlich ums Geld. Wie kann man, also es geht jetzt hier um eine konkrete Reform für 2024, wie kann man konkret mehr Spiele noch in diesen ohnehin schon dicht gedrängten Terminkalender reinbringen und dann natürlich auch mehr Geld machen? Also ich glaube, aus der Sicht kann man sagen, klar, Super League war eine absolute Farce, kann man vergessen, aber die UEFA soll sich jetzt nicht hinstellen, so als der Weltretter des Fußballs, dem es nur um die Fans geht. Also da ist auch schon viel Geld mit im Spiel.
Tragisch ist die Liebe ohne Happy End. Und eines ist wirklich sicher, dass die Tragik St. Pauli kennt. Es ist, als ob es Bier nicht in jedem Supermarkt gibt. So groß ist man wirklich, aber so ist die Realität. Und hooray, 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 FC St. Pauli.
SBS Radio am Montagabend. Ich spreche mit Bernd Merkel, ein Fußballkenner in Melbourne. Und das ist jetzt der dritte Gesprächsblock. Und da geht es um die beiden Themen Champions League und die Fußball-WM, die nächste Katar 2022. Ja, Champions League, das Stichwort dort. Es finden die Halbfinalspiele statt, jetzt bald. Australien, Mittwoch, 28. April und Donnerstag, 29. April. Real Madrid gegen Chelsea und Paris Saint-Germain gegen Manchester City. Also leider, leider ohne deutsche Beteiligung.
Ja, das muss man so sagen. Außer, aber vielleicht das ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite ist es sehr schade, auf der anderen Seite bei Bayern München, natürlich haben die Münchner ein bisschen darunter zu leiden gehabt, dass A, sie viele Verletzte hatten, noch dazu den Top-Torjäger Robert Lewandowski, der ausgerechnet jetzt im Viertelfinale der Champions League ausgefallen ist und B, auf ein Top-Team aus Paris getroffen sind. Es waren zwei tolle Spiele, die ich mir angeschaut habe, und es war definitiv keine Schande aus Münchner Sicht, so auszuscheiden. Natürlich traurig, aber von der Sicht her schade. Sie haben es letztes Jahr gewonnen, aber ich denke, die Zukunft sieht da trotzdem gut aus. Für Borussia Dortmund war, glaube ich, auch nicht, sagen wir mal, von vornherein mehr zu erwarten gegen Manchester City in absoluter Topform dieses Jahr, Premier League Topspitze. Und um sich da in zwei Spielen durchzusetzen, brauchst du halt ein bisschen Glück. Und das hatten die Dortmunder leider im Rückspiel nicht. Also von daher muss ich aber sagen, rückblickend aus deutscher Sicht war diese Champions League-Saison in Ordnung. Natürlich nicht so erfreulich im Ausgang wie letztes Jahr, als Bayern München gewonnen hat. Aber ich denke, wir können da positiv aufs nächste Jahr schauen.
Und ich muss vielleicht sagen, Halbfinale gibt es natürlich auch immer wieder Hin- und Rückspiel. Im Unterschied zum Finale dann am 30. Mai, ein Sonntag in Australien. Und was meinst du, wer wird da im Finale stehen? Also bestimmt Paris Saint-Germain, oder ist das ein bisschen zu kühn formuliert?
Also es wird auf jeden Fall aus Fußballersicht ein ganz, ganz interessantes Halbfinale zwischen Paris und Manchester City. Und die ja Alteingesessenen können jetzt hingehen und sagen, ach, das sind ja nur hier zwei Clubs, die aus dem Mittleren Osten geführt werden. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, wo es wirklich nur um Fußball als Business geht. Aber da muss ich dann sagen, lass das mal für das Halbfinale beiseite. Du hast 11-11 und es war wahnsinnig toll zu sehen, was Paris Saint-Germain auf dem Rasen zaubern kann, auch Manchester City. Also es ist sehr, sehr schwer, sich da festzulegen. Ich meine zu behaupten, dass Manchester City hauchdünn die Nase vorne haben könnte. Das ist so jetzt mal mein Favorit im einen Halbfinale. Aber wir haben gesehen, was für eine tolle Truppe Paris ist. Und im zweiten Halbfinale Real Madrid gegen Chelsea. Chelsea jetzt so immerhin mit einem deutschen Trainer, den wir noch dabei haben mit Thomas Tuchel. Denke ich, kann auch an zwei guten Tagen Real Madrid durchaus schlagen. Ich denke, Liverpool hat einfach im Viertelfinale dieses Jahr nicht die Form, um Real Madrid in die Knie zu zwingen. Aber momentan sieht es für mich fast nach einem rein englischen Finale aus, Manchester City gegen Chelsea.
Letztes Thema, Bernd, Katar 2022, die Fußball-WM. Und das Sportliche gleich mit auch den Chancen der Socceroos. Aber zuerst, werden sie überhaupt stattfinden können? Es ist ja politisch nicht ganz unumstritten.
Ja, das stimmt. Also diese WM in Katar mit der entsprechenden Verletzung der Menschenrechte. Ich denke mal, dass man das von mehreren Aspekten beleuchten muss. Erstens mal ist natürlich die Sache, man kann sehr schnell hingehen und sagen, die Spieler müssen da sich dagegen wehren und müssen ein Zeichen setzen. Da finde ich, darf man aber nicht vergessen, wo das Ganze herkommt, wo du dich als Spieler dann einerseits befindest. Wenn du Sport treibst, wenn du für eine Fußballmannschaft spielst, wenn du für dein Land spielst, dann ist eine WM für dich natürlich das Allerhöchste, das, was du als Fußballer erreichen kannst. Und jeder, glaube ich, will, der professionell Fußball treibt auf diesem Level, möchte mal an einer WM teilnehmen. Und dann hinzugehen und von den Spielern zu fordern, dass man sich hier gegen eine WM-Austragung einsetzt, das erfordert schon sehr, sehr viel Mut, weil diese Spieler ja nicht für sich alleine entscheiden. Sie sind einem Verein, sie sind einem Verband untergeordnet. Was die Verbände dann machen, ist wieder die andere Geschichte. Und dass der DFB jetzt da ein Zeichen gesetzt hat mit diesen Human Rights in den letzten Qualifikationsspielen, man hätte aus meiner Sicht, und das hat auch Joshua Kimmich, der deutsche Nationalspieler, gesagt, man hätte damit schon vor 10 Jahren anfangen müssen. Als die WM damals auch nach Katar vergeben wurde, das Ganze hat natürlich einen faden Beigeschmack. Aber was jetzt auch die neuesten Zahlen anbelangt, man darf jetzt, soweit ich informiert bin, das Ganze auch nicht überinterpretieren. Natürlich hat es viele Todesfälle gegeben, aber man muss dann schon auch genau nach den Zahlen gehen, welche Fälle sind wo und wie aufgetreten im Rahmen dieser konkreten WM-Bauten, weil auch bei einigen Berichten, also es gab auch kürzlich einen Bericht, der dann 2 oder 3 Mal, glaube ich, nochmal korrigiert wurde, dass man eben sagt, ja, diese Todesfälle sind aufgetreten, aber man muss genau differenzieren, wo und im Zusammenhang mit diesen WM-Baustellen. Und es ist aus meiner Sicht jetzt auch fast schon zu spät. Also Norwegen hat zwar gesagt, wir wollen das Ganze boykottieren. Aus Deutschland, die Niederlanden gab es Bestrebungen. Aber wenn nicht alle an einem Strang ziehen, und das war ja auch damals in den 80er Jahren bei Olympia so, dann kann das Ganze natürlich sehr schnell zu einer Farce geraten. Und das geht dann leider nur auf Kosten der Spieler.
Aber es ist wohl nicht nur die Sicherheit am Arbeitsplatz, also Workplace Safety und die Todesfälle, die es leider gab bei den Stadionbauten. Es sind auch einfach diese Facharbeiter, die aus dem Ausland eingestellt wurden, die oft aus Bangladesch oder Pakistan oder Indien stammen und hundsmiserabel bezahlt wurden mit ganz schlechten Sozialleistungen. Es wurde auch der Ruf laut, dass es fast Sklavenarbeit war. Was weißt du darüber?
Also soweit ich jetzt davon informiert war, sind jetzt eben, ich glaube, in den letzten 10 Jahren gab es 6.500 Tote und jeder Einzelne ist einer zu viel. Sehr, sehr traurige Zahl, aber also Migrantenarbeiter aus diesen aus bestimmten asiatischen Ländern. Und davon war, glaube ich, irgendwie 10 oder 20% waren nur Bauarbeiter. Also wie gesagt, auch da muss man dann wieder mal unterscheiden zwischen Alter, Geschlecht und Todesursache. Und aus meiner Sicht wurde dann auch von Amnesty International zum Beispiel oder Human Rights Watch dieser internationale Boykott, der sich auf diese 6.500 Todesfälle gestützt hat, nicht unterstützt. Ob man eine WM hätte nach Katar vergeben müssen oder sollen, das sage ich von vornherein sowieso ganz klar nein, weil eine WM gehört für mich in ein Land, das den Fußball ja liebt, aber wo der Fußball eben auch eine Tradition hat. Und bei allem Respekt, die hat es in Katar nicht gegeben und die wird es in Katar auch niemals geben, dass man kleinere Sportereignisse dorthin vergibt, wie vielleicht mal eine Leichtathletik-WM, das ja, aber eine Fußball-WM sieht man ja schon der Tatsache, dass die dann vom ursprünglichen europäischen Sommer in den europäischen Winter verlegt worden musste. Aber da war natürlich auch wieder viel Geld im Gespräch. Und von daher zurückzukommen auf die Aussage mit den Todesfällen. Also man muss diese Zahlen wirklich genau und auch vorsichtig interpretieren. Es haben sich zu meiner Kenntnis auch viele Dinge über die letzten Jahre hinweg verbessert. Das sollte man auch nicht unbeachtet lassen. Und es ist definitiv sportpolitisch gesehen ein sehr, sehr schwieriges Thema, mit dem wir uns hier auseinandersetzen müssen.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Thank you for believing in change. Thank you for believing in expanding the game. Thank you for giving Qatar a chance. And we will not let you down. You will be proud of us. You'll be proud of the Middle East, and I promise you this.
Ja, und zum Sportlichen, also 32 Teams und 21. November bis 18. Dezember ist das Datum der Fußball-WM 2022 in Katar. Ich sagte vorhin die Socceroos ganz kurz, die müssen sich ja noch qualifizieren, aber wie stehen die Chancen?
Ja, also von der Qualifikation her sieht es für Australien jetzt momentan noch, oder was heißt noch, relativ gut aus, aber wir sind noch fast in der Anfangsphase, also hinken ja jetzt schon fast ein Jahr hinterher mit der gesamten WM-Qualifikation im asiatischen Raum. Australien hat ja, ich glaube, seit letztem Jahr März oder April kein Spiel mehr ausgetragen. Und in der jetzigen momentanen Gruppe ist Australien führend, aber es gibt noch zwei weitere Phasen, also es ist noch ein Weg für Australien. Normalerweise sollte sich das Team aber qualifizieren, also da bin ich optimistisch. Aber man muss natürlich abwarten, wie dieses Team jetzt auch aus dieser langen Pause herauskommt. Man hat es auch kürzlich gesehen bei den australischen Damen, die weltweit ja durchaus im oberen Level mitspielen können und dann aber hier mit zwei Klatschen in Deutschland und in den Niederlanden mit 10 Gegentoren in zwei Spielen erstmal, wie man so schön sagt, auf Bayerisch abgewatscht wurden. Aber ich denke mal, die Socceroos, wenn die sich wieder eingespielt haben, sollten auf jeden Fall bei der WM dann dabei sein.
Und Deutschland, Österreich, die Schweiz, das ist natürlich noch viel zu früh, darüber zu sprechen, aber man wird doch erwarten dürfen, dass sie teilnehmen werden.
Ja, also bei Deutschland, ich denke, das ist jetzt sehr frisch natürlich noch die Niederlage gegen Nordmazedonien vor kurzem. Das war, glaube ich, in der Historie erst die dritte Niederlage für Deutschland in einem WM-Qualifikationsspiel überhaupt. Sollte sich aber durchsetzen, also da sehe ich langfristig keine Probleme. Natürlich ist auch die Frage, wer jetzt da ein neuer Trainer dann für das deutsche Team wird. Für Österreich und die Schweiz, es ist natürlich für eine WM ein bisschen schwieriger, sich zu qualifizieren als jetzt für eine Europameisterschaft. Es wird nicht einfach, aber ich bin da durchaus optimistisch, dass sie ihre Chancen haben werden. Aber es ist noch, wie du schon gesagt hast, ein sehr, sehr langer Weg, also auch für Österreich und für die Schweiz. Wir hoffen natürlich, das wäre natürlich dann das, wie soll ich sagen, Optimale, dass wir letzten Endes dann Deutschland, Österreich und die Schweiz dabei haben. Die Schweizer haben es mit Italien natürlich nicht einfach in ihrer Qualifikationsgruppe und die Österreicher haben jetzt auch schon ein Spiel verloren, aber Dänemark und Schottland sind da, die führenden Teams. Ist möglich, definitiv würde ich sagen, ein bisschen schwieriger als für Deutschland, aber wir drücken die Daumen, dass alle dabei sind beim nächsten Jahr.
Genau. Bernd Merkel, Fußballkenner aus Melbourne, vielen Dank für diese Einschätzungen zur A-League, zur Euro, zur Super League, Champions League und Katar 2022. Alles Gute dir und danke nochmals.
Dankeschön, Christian, hat Spaß gemacht. Bis bald.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.